dieser Folge gibt es einen spannenden Kampf der E-Plattformen zwischen Volkswagen und Hyundai.
Hallo und herzlich willkommen bei TopZone Electrified. Ich bin Timo.
Und ich bin Falk.
Und in dieser Folge steht uns ein wirklich spannender Kampf zwischen zwei Schwergewichten der Autogiganten bevor. Und zwar Volkswagen und Hyundai.
Oder auch Apollo Creed versus Rocky Balboa. Und wir sind heute gespannt, welche E-Plattform wirklich besser ist. Der MEB von Volkswagen oder der eGMP von Hyundai.
Und dazu muss man natürlich schon sagen, dass Volkswagen mit dem MEB schon zwei Fahrzeuge auf dem Markt hat und Hyundai mit seinem ersten Fahrzeug dieses Jahr kommt. Sprich, wir schauen uns in dieser Folge den ID.4 für den MEB an und den IONIQ 5 für den eGMP.
Und die beiden sind sich ähnlicher, als man denkt. Und das wird wirklich spannend. Wir gucken uns in drei Runden verschiedene Kategorien an und sind gespannt, wer am Ende gewinnt. Da können wir nur sagen, let's get ready to rumble.
Erste Runde. Skalierbarkeit. Zu Beginn sollten wir natürlich klären, was MEB bzw. eGMP überhaupt bedeuten. MEB stammt von Volkswagen und sagt so viel aus wie modularer Elektrobaukasten und beschreibt dadurch tatsächlich schon ganz gut, was es eigentlich ist.
Und bei Hyundai heißt das Gegenstück eGMP oder auch anders Electric Global Modular Platform. Und im Endeffekt ist es genau das, dass man mit diesem Baukastensystem im Endeffekt verschiedene modular aufgebaute Modelle entwickeln kann und dadurch auch sehr schnell auf den Markt bringen kann. Also man kann ja zum Beispiel Limousinen, SUVs oder auch Crossover gestalten, aber der technische Unterbau bleibt bei beiden Plattformen eigentlich immer das gleiche.
Ja, das sieht man zum Beispiel schon bei Volkswagen. Die haben ja schon im vergangenen Jahr den Volkswagen ID.3 rausgebracht und in diesem Jahr den Volkswagen ID.4 und diese basieren exakt auf der gleichen Plattform, nämlich dem MEB, sind aber zwei komplett verschiedene Fahrzeugklassen. Der ID.3 ist so ein Kompaktwagen und der ID.4 halt ein SUV.
Ja, bei Hyundai gibt es leider noch nicht so viele Unterscheidungsmöglichkeiten, wie ja zum Beispiel, was du gerade gesagt hast. Da kommt ja jetzt erst der IONIQ 5 raus und bisher ist auch noch gar nicht so viel bekannt über die neue Plattform, was ich ein bisschen schade finde. Aber man sieht schon, dass Hyundai und Volkswagen sich da sehr angenähert haben, oder was meinst du, was die Plattform angeht?
Ja, das auf jeden Fall. Also bei der Recherche haben wir erstaunlich viel Ähnlichkeiten festgestellt. Also ich glaube, der größte Unterschied, den wir bisher gefunden haben, ist tatsächlich, dass Hyundai in seiner Plattform einen Frunk mit eingeplant hat und Volkswagen zumindest in den aktuellen Modellen bei dem MEB keinen Frunk verbaut hat.
Wobei ich immer noch denke, dass in dem ID.3, als wir uns den mal angeschaut haben, immer noch Platz wäre für einen Frunk. Also ich verstehe nicht, warum man dieses kleine, wichtige Detail einfach weggelassen hat.
Ja, er muss ja auch nicht groß sein. Also mir geht es persönlich immer darum, einfach ein Kabel reinzulegen, also das Typ-2-Ladekabel reinzulegen, dass man das immer dabei hat und nicht irgendwo zwischen ganz vielen Koffern und Taschen im Kofferraum suchen muss. Deshalb, also mir würde da schon ein kleiner Frunk reichen. Aber sei es drum. Auf jeden Fall ist beim IONIQ 5 einer dabei und bei den bisherigen MEB-Modellen leider nicht.
Ja, genau. Aber zwischen IONIQ 5 und ID.4, was ich noch erstaunlich fand, ist, dass die beide ungefähr gleich lang sind, also so grob 4,60 Meter. Und was bei diesen beiden Plattformen immer wieder ja auch im Design wiederkommt, ist, dass dieser lange Radstand, diese kurzen Karosserieüberhänge da sind und dadurch schafft man natürlich einen entscheidenden Vorteil.
Ja, man hat natürlich viel mehr Platz, das muss man einfach sagen. Also ich finde das ganz spannend, dass man das bei dem Hyundai-Fahrzeug, also sprich bei dem IONIQ 5 jetzt, wirklich ganz gut schon sieht. Also wenn man sich da die Pressebilder ansieht, dann sieht man einfach, dass im Cockpit-Bereich, also bei den Vordersitzen, tatsächlich ein ebener Boden vorhanden ist und man wirklich theoretisch ähnlich wie beim BMW i3 zwischen dem Fahrer und dem Beifahrersitz wechseln kann. Und das ist schon ziemlich schick.
Ja, so eine Dreierbank, wo man vorne zu dritt sitzen könnte, wäre theoretisch gesehen möglich, weil man hat ja diese flache Plattform. Ich finde es wirklich interessant, dass sowohl Volkswagen und als auch Hyundai mit den beiden Plattformen doch sehr gleich ist. Und ich glaube, hier in unserem Kampf, den wir heute austragen, würde ich fast zu einem Unentschieden plädieren, oder? Was meinst du?
Also bisher auch. Man muss dazu nämlich auch noch sagen, was das eigentliche Fahren angeht, verfügen beide Plattformen über die Möglichkeit eines Heck- und Allradantriebs. Also auch da sind sie wieder gleich.
Das Einzige, was wirklich sich unterscheidet bisher, ist der Frunk. Aber da wissen wir ja beide irgendwie nicht so richtig. Macht Volkswagen das noch? Vielleicht in späteren, größeren Modellen. Da ist vielleicht so ein kleiner Vorteil für Hyundai. Aber ich würde trotzdem sagen, hier in unserem Vergleich der großen E-Plattform würde ich für einen Unentschieden plädieren.
Da bin ich absolut bei dir tatsächlich.
Runde 2. Technik. Jetzt geht es um die harte Schlacht zwischen den Ladedatenverbrauch und die Akkugrößen. Und diese Kategorie ist eigentlich auch der Grund, warum wir diese Podcast-Folge überhaupt machen. Denn hier hat uns Hyundai mit dem eGMP wirklich überrascht, würde ich sagen, oder Timo?
Oh ja, wann war das? Das ist ja auch gar nicht lange her. Erst letzte Woche, glaube ich, wurde der vorgestellt.
Ja, Dienstag oder Mittwoch.
Ja, genau. Und ziemlich früh. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir beide hin und her geschrieben haben. Also wir waren wirklich überrascht, was Hyundai da tatsächlich präsentiert und sind auch ganz gespannt, wenn das Fahrzeug dann auf dem Markt ist. Aber eines der größten spannenden Geschichten von dem eGMP ist ja tatsächlich das Ladesystem. Also beim MEB arbeitet man noch in Anführungsstrichen mit einem klassischen 400 Volt Ladesystem, aber beim eGMP hat sich Hyundai schon für was anderes entschieden.
Denn nämlich für 800 Volt das Multiladesystem, und jetzt höre ich schon den Aufschrei, naja, Volkswagen hat doch auch 800 Volt. Nein, haben sie nicht beim MEB, sondern bei der anderen Plattform, da je Porsche und Audi nutzt, die PPE-Plattform, da gibt es auch 800 Volt, aber sozusagen, ich sag mal so, im Anführungsstrichen kann man sagen, Timo, oder für den Massenmarkt gibt es nur 400 Volt.
Ja, genau. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Porsche für den Massenmarkt ist. Deshalb, glaube ich, passt das mit dem MEB mit Massenmarkt ganz gut. Aber was ich zum Beispiel auch sehr spannend finde, ist, dass Hyundai tatsächlich noch eine Funktion hinzugefügt hat, die im Alltag gerade bei uns beim Filmen für Kamera aufladen oder ähnliches ein Traum sein wird.
Ja, da habe ich ja natürlich, da ist mein Herz aufgegangen. Es gibt eine sogenannte Vehicle-to-Load-Funktion mit 3,6 Kilowatt auf 230 Volt. Und zwar heißt das folgendes: Stellt euch einfach vor, ihr geht campen mit diesem Auto und ihr könnt euren elektrischen Backofen mitnehmen und ein Brathähnchen machen.
Ich will nicht wissen, wie stark dann die Reichweite sinkt, aber theoretisch ist das möglich, genau. Und das ist halt wirklich spannend. Also man hat wirklich einen Schuko-Anschluss, also eine Haushaltssteckdose sozusagen, wenn man so möchte, hat man im Auto. Und also ganz ehrlich, gerade beim Drehen, ich freue mich da richtig drauf. Also das wird richtig toll. Aber was man da halt sagen muss, Volkswagen hat das leider nicht. Sie haben weder Vehicle-to-Load, nennt sich das ja mit dem Schuko, oder auch Vehicle-to-Grid, also sprich, dass man wieder ins Netz Strom abgibt, oder auch Vehicle-to-Vehicle, wobei die letzten beiden hat auch Hyundai jetzt nicht implementiert, aber trotzdem das Vehicle-to-Load bei Hyundai mit an Bord, das finde ich schon stark.
Ja, das gibt einfach eine neue Funktion, ne? Also man kann, was fällt mir noch alles ein, man kann seinen Staubsauger mitnehmen, man kann einen Kühlschrank im Kofferraum stellen, also man hat einfach eine Vielfalt, die man dadurch verwenden kann, und ich finde es halt beim Camping ganz cool, dass man halt auch mal irgendwie das Handy zwischendurch laden kann, wenn man mal irgendwo draußen steht oder mal am See ist, den Kühlschrank. Das hat mich wirklich überrascht, dass jetzt Hyundai damit so vorprescht. Ich bin mal gespannt, ob der MEB da irgendwann vielleicht auch mal eine Möglichkeit bietet.
Ach, ich hoffe es sehr. Also tatsächlich hatte der Honda e, glaube ich, das ist jetzt eine ganz andere Plattform, aber der hatte, glaube ich, auch einen Schuko-Anschluss. Also es kommen jetzt halt immer mehr Fahrzeuge mit Schuko-Anschluss, also Vehicle-to-Load-Funktion. Und ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich so ein bisschen, vielleicht hoffentlich zum Standard wird.
Genau, aber ich komme nochmal zurück. Wir wollten ja eigentlich über das 800 Volt Multiladesystem nochmal sprechen, Timo. Und zwar, was ist da eigentlich der Vorteil davon? Du bist da besser als ich immer, was die technischen Daten angeht.
Naja, also ich erzähle jetzt mal so ein bisschen das, was Hyundai für die Praxiswerte erzählt hat. Und zwar kann man das ganz gut vergleichen, nämlich der Volkswagen ID.4, der hat eine Angabe, dass er 75%, also von 5 bis 80% SOC, also State of Charge, in 38 Minuten nachladen kann. Das klingt erstmal wie so eine durchschnittliche Ladeleistung. Und dann kommt halt der IONIQ 5 und der schafft 70%, also ziemlich vergleichbar mit den 75 von Volkswagen, in 18 Minuten nachzuladen. Die Reichweite ist zwar ein bisschen unterschiedlich, aber so circa bekommt man bei beiden 300 bis 400 Kilometer Reichweite. Das bedeutet, man kann knapp 20 Minuten laut den Herstellern, 20 Minuten schneller beim IONIQ 5 die, ich sag mal, grob gesagt, gleiche Reichweite nachladen. Und das ist schon echt stark.
Genau, und wem das jetzt alles viel zu kompliziert war, mache ich das nochmal ganz einfach. In 100 Kilometern kann man beim MEB ungefähr so in 8 Minuten aufladen. Und Hyundai schafft es mit dem IONIQ 5 zum Beispiel in 5 Minuten. Was ich wirklich heftig finde, weil wenn man sich dann vorstellt, ich stehe 10 Minuten an der Ladesäule, mach mal kurz einen kleinen Spaziergang, hol mir mal vielleicht was zu trinken und dann komme ich nach 10 Minuten wieder und das Auto hat dann schon 200 Kilometer nach WLTP-Reichweite nachgeladen. Finde ich wirklich sehr stark, und wenn man mal sieht, DC-Leistung, sind wir im Durchschnitt bei 170 Kilowatt, und das schafft nicht mal der MEB in der Spitzenleistung derzeit.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist tatsächlich für viele auch einfach so ein Argument. Also ich persönlich sehe das auch immer so, dass die Reichweite, die sollte schon stimmen. Also wir sollten jetzt hier keine Smart-Reichweite mit 120 Kilometer bekommen oder so. Das macht keinen Spaß in der Praxis. Also außer man benutzt das Auto jetzt tatsächlich ausschließlich für die Stadt. Aber insofern, wenn man schon so 300 bis 400 in der Praxis hat, finde ich das in Ordnung. Aber viel spannender finde ich tatsächlich eben immer die Ladeleistung. Weil die Frage ist halt immer, wie lange will man auf der Raststätte oder sei es auch bei einem schön angelegten Park oder so, wie lange will man da tatsächlich warten, bis das Auto wieder voll ist? Und ich glaube, die Ladeleistung spielt dadurch eine immer viel wichtigere Rolle als teilweise die Reichweite, die ja bei vielen Herstellern viel mehr in den Fokus gepackt wird.
Ja, weil im Endeffekt die Reichweite, wenn man mal ausgeht, beide Plattformen schaffen es in den größeren Akku-Kapazitäten durchaus schon bis zu 500 Kilometer Reichweite zu ermöglichen. Und seien wir mal ehrlich, im Alltag ist das jetzt nicht so ganz so entscheidend, wie schnell ich jetzt laden kann. Und meistens, wenn man dann doch so 300, 400, 500 Kilometer hat, ist das gut für den Alltag. Aber wenn ich dann tatsächlich in den Urlaub fahren will oder ich muss irgendwo anders mal hinfahren und ich habe viel Autobahnanteil, möchte ich ehrlich gesagt nicht an der Autobahn stehen und da ewig dem Auto beim Laden zu gucken. Ja, das ist ja genau das, was auch immer dieses Klischee gegenüber der Elektromobilität ist, dass es heißt, naja, ich tanke 5 Minuten und der andere steht halt eine halbe Stunde an der Ladesäule. Und deswegen finde ich so klasse, dass Hyundai hier wirklich den Schritt geht, sagt, wir bauen in ein bezahlbares Modell, wo wir ja hier von knapp 40.000 Euro ohne Prämie reden, 800 Volt Ladesystem ein und schaffen damit einfach eine sehr, sehr hohe Ladegeschwindigkeit und damit für euch da draußen eine sehr kurze Standzeit auf dem Rasthof und der nächste Urlaub kann damit kommen.
Genau, man muss natürlich dazu sagen, dass Hyundai gezielt sagt, dass man die 350 Kilowatt Ladestation benutzen muss. Das sind natürlich nicht die, die in der Masse vorhanden sind, aber sie nehmen auch immer mehr zu. Aber wie du es eben schon sagst, was ich halt auch so wirklich spannend finde, also dieses 800 Volt Ladesystem oder auch die Ladeleistung, weil bei Hyundai keine offiziellen Zahlen bisher da sind, aber zumindest so gesagt wird, dass die maximale Ladeleistung des IONIQ 5 so bei circa 220 Kilowatt liegt. Das ist einfach für den Preis der Wahnsinn. Also wenn ich mir so überlege, ich glaube, der zum Beispiel Porsche Taycan hat 270 Kilowatt, aber der liegt ja auch in einer ganz anderen Preisliga. Also insofern, das ist einfach für den Preis, ist das halt richtig, richtig toll. Und das freut mich auch so, weil wenn es ein Hersteller schafft, sprich Hyundai, werden es im Laufe der nächsten Jahre immer mehr Hersteller schaffen, diese Ladeleistung in ihre Fahrzeuge, in preiswertere Fahrzeuge eben einzubauen.
Und damit wird doch die Elektromobilität immer praxistauglicher. Und das finde ich doch toll, weil das hilft ja dann auch der Elektromobilität voranzukommen. Und wenn wir beide mal gucken, wir haben es ja viel, viel drüber diskutiert, wir beide, und wir haben sehr strittige Gespräche geführt, aber bei der Technik waren wir uns tatsächlich einig, dass der IONIQ in jeder Kategorie sozusagen, was die technischen Daten angeht, immer so ein Tick besser ist. Ein bisschen mehr Motorleistung, ein bisschen weniger Verbrauch, ein bisschen mehr Anhängerkupplung, was er ziehen darf, ein bisschen mehr Kofferraumvolumen, also alles das, was an technischen Daten da ist und was so zu diesem Auto so drumherum ist, ist der IONIQ tatsächlich derzeit auf dem Papier besser. Wir sind natürlich super gespannt und das muss man nochmal dazu sagen, der IONIQ 5 ist noch nicht in Deutschland angemeldet oder auch für den Markt freigegeben. Das heißt, viele technische Daten sind jetzt noch für die ganze Welt ausgegeben und immer wenn ein Auto dann speziell für den Markt zugelassen wird, können sich noch Details ändern, aber wir sehen hier eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis für Hyundai.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Ich will nur zwei kleine Themen, die du eben ganz kurz angerissen hast, nochmal detaillierter darüber erzählen. Und zwar nämlich das Kofferraumvolumen. Dazu muss man sagen, du hattest eben gesagt, es ist größer, aber das ist in der Art auch nur größer, dass es eben den Frunk gibt, weil der hintere Kofferraum, sowohl mit umgeklappten Sitzen als auch ganz normal, ist tatsächlich gefühlt fast auf den Liter genauso wie das ID.4. Also das ist tatsächlich sehr erstaunlich, wie exakt ähnlich die sind. Aber eben der große Unterschied ist, es gibt einen Frunk. Und das zweite Thema ist die Motorleistung. Du hast nur eben kurz gesagt, der IONIQ 5 hat eine, ja, ich sag mal, stärkere Motorleistung. Das stimmt auch absolut. Und wenn man das sich im Vergleich anguckt beim ID.4, der so aktuell bei circa 37.000 Euro beginnt, bekommt man je nach Modell, da gibt es ja irgendwie ähnlich wie beim ID.3 gefühlte 1000 Modelle, die man sich auswählen kann, bekommt man je nach Modell 109 beziehungsweise noch was dazwischen und dann 150 Kilowatt als Motorleistung. Und beim IONIQ 5 sieht das Ganze ein bisschen anders aus und das geht sogar teilweise bis zu 225 Kilowatt Motorleistung, ist dann allerdings eben auch Allradantrieb.
Damit haben wir, ich denke, alle technischen Daten besprochen und wir haben hier, glaube ich, eine sehr einhellige Meinung zusammengefunden, dass diese Runde in diesem starken Kampf zwischen den beiden Plattformen doch deutlich an Hyundai gibt, weil sie hier schon deutlich mehr an technischen Raffinessen umsetzen, als der MEB es kann. Und daher ist für mich ganz klar in dieser Runde der Sieger Hyundai.
Runde 3. Modellvielfalt. Doch schauen wir uns jetzt mal an, was es überhaupt tatsächlich auf dem Markt an MEB-Fahrzeugen bzw. eGMP-Fahrzeugen bzw. was soll alles noch kommen? Da haben ja die beiden Hersteller schon so einiges in Planung.
Ja, und da muss ich dir mit deinem MEB fast ein bisschen mehr recht geben, denn Volkswagen ist einfach viel, viel früher gestartet, hat letztes Jahr schon den ID.3 rausgebracht. Dieses Jahr kommt dann der ID.4 und ich sage immer mal so ein bisschen in Klammern, das klingt immer groß, ID.5 ist eigentlich ein ID.4, nur als Coupé-Version.
Ja, das stimmt, aber es soll ja auch noch den Cupra Born geben, wo ich mich eh wunder, wann der überhaupt kommt. Der wurde ja erstmal von Volkswagen zu Cupra verschoben, dann hieß er irgendwie plötzlich Elborn, jetzt heißt er nur noch Born. Ich hoffe, der kommt überhaupt irgendwann mal raus. Dann gibt es natürlich noch den Skoda Enyaq EV, der soll dieses Jahr auch noch rauskommen. Aber bei Hyundai, das war ja der Auslöser für unsere Podcast-Folge, kommt ja dieses Jahr auch ein Auto.
Ja, und zwar der IONIQ 5. Also ich muss ja sowieso sagen, ich bin ein bisschen in love mit diesem Auto, weil er mir vom Design her super gut gefällt. Und das ist jetzt auch sozusagen das erste Auto, was auf dieser neuen eGMP-Plattform tatsächlich vorgestellt wurde. Bisher war das immer nur von Hyundai so ein bisschen angeteasert. Auch Hyundai, was man dazu wissen muss, der IONIQ 5 heißt zwar heute noch in Deutschland Hyundai IONIQ, aber irgendwann, soweit habe ich das vernommen, soll es nur noch IONIQ heißen. Das heißt, es ist im Endeffekt so eine eigene Elektromarke, ähnlich wie mit Volvo und Polestar, wo Polestar jetzt den ganzen Anteil übernommen hat im Konzern, tatsächlich nur Elektroautos zu produzieren.
Genau, ich glaube, das ist tatsächlich der Plan von Hyundai und es macht ja auch irgendwie Sinn. Also man sieht es, wie du es schon gesagt hast, bei Volvo ja auch und es funktioniert, finde ich, auch ganz gut, weil tatsächlich ja dann die Hyundai-Marke auch vielleicht ein bisschen andere Kunden anspricht als eine reine Elektromarke, wie jetzt IONIQ dann. Also insofern macht das ja durchaus Sinn. Aber jetzt so über dieses Jahr hinaus, also über 2021 hinausgeschaut, wird es dann mit den möglichen Fahrzeugen, die kommen, tatsächlich ein bisschen schwieriger. Hyundai hat sich zwar schon so auch ein bisschen geäußert und bei Volkswagen nach einiger Recherche soll wohl der ID.7 kommen. Das ist praktisch der, früher hieß er ID.Bus, also dieser Bus, den es tatsächlich früher mal gab, in neu aufgelegter Elektrovariante. Also auch ganz cool, wenn der dann tatsächlich nächstes Jahr kommt. Und zumindest nach dem, was wir rausgefunden haben, hat Hyundai da tatsächlich zwei Fahrzeuge im Gepäck für nächstes Jahr.
Ja, für nächstes Jahr heißt es ja, dass der IONIQ 6 und 7 kommt. Der 6 soll eine Sportlimousine sein, der IONIQ 7 ein großes SUV. Ich frage mich halt immer nur, die Teaser, es gibt im Moment nur Teaserbilder, ja, also ist das noch nichts wirklich klar, was das sein soll. Spannend finde ich ja auch noch, nicht nur Hyundai nutzt ja die Plattform, Timo, sondern ja auch Kia. Mhm. Bei Kia ist das aber so, man weiß einfach mal gar nichts. Die haben den Plan S vorgestellt, bis 2027 7 weitere Fahrzeuge vorzustellen. Welche Fahrzeuge, verraten die mal wieder auch nicht. Und dann gibt es ja auch noch die ganze Luxusmarke bei Hyundai. Das sind dann die Genesis-Modelle. Da herrscht auch noch viel Schweigen. Mal schauen, was da noch alles rauskommt. Was ich bei Volkswagen immer wieder interessant finde, die ändern halt irgendwie ständig ihre Pläne. Also die sagen halt vor einem Jahr, die Fahrzeuge kommen alle raus. Und zum Schluss kürzen sie dann mittendrin die Hälfte weg. Dann machen sie wieder irgendwelche anderen Namensbezeichnungen. Also da einen Überblick zu behalten, finde ich auch ehrlich gesagt echt schwierig.
Ja, das stimmt. Also ich kann mich noch an den ID Buggy erinnern. Dann gab es auch mal den Nils. Ich weiß gar nicht, ob du den mal gesehen hast.
Der Nils.
Es gab tatsächlich, der heißt wirklich Nils. Und das ist praktisch so ein Twizy-Variante. Aber ich glaube, die sollte nie kommen. Die stand mal in der Gläsermanufaktur, als ich da zu Besuch war. Ja, absolut verrückt. Also das Ding sieht echt lustig aus. Aber ich glaube, der soll auch nicht kommen. Also insofern stimme ich dir dazu, dass es irgendwie so ein bisschen chaotisch wirkt. Aber mich, gerade wo wir so ein bisschen drüber sprechen, erinnert mich tatsächlich jetzt Hyundai so ein bisschen so an Volkswagen, als sie die ID-Familie mit den ganzen Prototypen und ersten Bildern und so, als sie das vorgestellt haben, so kommt mir Hyundai gerade vor, außer dass sie schon einen Schritt weiter sind und tatsächlich schon ein konkretes Modell vorgestellt haben. Und insofern, ähnlich wie bei Volkswagen, wo jetzt ja dieses Jahr einiges rauskommt und auch die nächsten Jahre noch kommen soll, startet Hyundai, glaube ich, einfach mit der Markterführung seines ersten Modells auf der Plattform einfach sozusagen ein Jahr später. So kommt mir das gerade einfach so ein bisschen vor.
Ja, sie versuchen so eine Art Muster irgendwie auf den Markt zu bringen, dass man sagt, okay, das ist jetzt das, was sie erwarten können für die nächsten Modelle. Ich finde noch interessant zwischen den beiden Herstellern ist, dass Volkswagen ja gesagt hat, sie bringen einen Kompaktwagen raus mit dem ID.3. Also direkt, was sozusagen in das Herz der Massen geht. Und bei dem IONIQ 5 ist das ja eher wieder ein etwas größeres SUV, was auch wieder ein bisschen teurer sein wird. Also da versucht man auch schon irgendwie verschiedene Wege zu gehen. Ich bin mal sehr gespannt, was Hyundai und Kia und Genesis da alles rausbringen die nächsten Jahre. Es könnte noch durchaus ein spannender Kampf auch zwischen vielen weiteren Modellen werden, den wir vielleicht auch in weiteren Podcast-Folgen wieder aufnehmen können. Weiterhin gibt es noch eine große Besonderheit beim MEB. Der bleibt nämlich nicht nur Volkswagen vorbehalten.
Ja, der MEB wird nämlich tatsächlich, und das fand ich nämlich sehr, sehr spannend, als sie das, ist ja schon eine Weile her, dass sie das angekündigt haben, aber als sie das angekündigt haben, sie geben den tatsächlich frei und so wird wahrscheinlich sogar Ford zum Beispiel den MEB benutzen und das ist natürlich schon ganz spannend. Insofern kann es natürlich auch sein, dass die Plattform selbst auch eine viel größere Verbreitung findet als die Plattform von Hyundai. Wir wissen es nicht, aber es wäre möglich.
Und warum macht man sowas? Natürlich, umso mehr man eine einzige Plattform nutzt, umso günstiger werden natürlich die Teile, Kostenvorteile. Und das nutzt natürlich Volkswagen nicht jetzt nur im eigenen Konzern. Und das finde ich auch echt spannend, sondern auch an Ford oder an Ego. Und man munkelt schon auf dem Markt, dass eventuell der nächste Ford Fiesta dann auch auf dem MEB stehen wird. Also da bin ich wirklich mal in der Aussicht, was noch an Modellen kommt, können wir da, glaube ich, ziemlich viel erwarten. Das Einzige, was nicht auf dem MEB geht, und das wird wahrscheinlich nicht auch auf den eGMP gehen, ist, dass man wirklich Kleinwagen darauf gestaltet. Da muss man wieder eine eigene Plattform für entwickeln, weil dann das Akkupack, was im Untergrund liegt sozusagen, anders packen muss und da muss man eine etwas andere Struktur finden. Da tun sich, ich glaube, beide Hersteller noch schwer mit, irgendwie für so einen sehr kleinen Wagen, also ich sag mal so irgendwie was mit 3,50 Meter bis 4 Meter zu haben, das irgendwie brauchbar mit einer brauchbaren Akkugröße auch unterzubringen.
Ja, das sieht man ja bei Volkswagen ganz aktiv. Sie wollen ja sozusagen den ID.2 rausbringen. Das ist ja praktisch, wenn man so möchte, der E-Up-Nachfolger. So, und da ist es ja tatsächlich so, erst hieß es ja, soll mit MEB kommen und dann jetzt aufgrund deiner genannten Gründe eben jetzt doch nicht mehr. Also da dürfen wir nochmal gespannt sein, was passiert, ob es jetzt doch so eine Art MEB ist oder vielleicht was gänzlich anderes. Aber was ich zum Beispiel beim MEB auch noch sehr spannend finde, der wird, ich meine ähnlich wie der eGMP wahrscheinlich auch, aber beim MEB ist halt schon so ein bisschen bekannt, der wird nicht so bleiben. Er wird nämlich wahrscheinlich mit dem ID.6 ab 2023, glaube ich, wird er wahrscheinlich so 700 Kilometer WLTP-Reichweite bekommen und eben auch die Ladeleistung wird erhöht auf voraussichtlich nach derzeitigen Gerüchten 200 Kilowatt. Also da soll es nochmal ein Upgrade geben von dem Baukasten.
Das liegt aber auch, glaube ich, daran, Timo, dass sich viel noch bewegt, was die Technik angeht. Na, wir haben noch nicht den letzten Gral der Akkus gefunden. Also welche Akkuvariante wird sich tatsächlich durchsetzen, mit welcher chemikalischen Zusammensetzung, mit welchen Bauteilen, die darin verbaut werden. Es wird sicherlich da noch sehr, sehr viel in der Entwicklung geben. Und deswegen kann ich Volkswagen da gut nachvollziehen, dass sie schon mal ankündigen, ja, für 2023 werden wir ein Update bringen, weil bis dahin sicherlich auch die Technik und die Entwicklung weiter vorangeschritten ist. Aber mal, um zu unserer Auswertung in unserer Runde zu kommen, ich denke, der Punkt würde hier in dieser Runde eher an Volkswagen gehen, weil sie waren doch eigentlich schon deutlich schneller, oder?
Oh ja, ich kann mich noch erinnern, als wir recherchiert haben, kamen die ersten Pressemitteilungen von Volkswagen zum MEB schon 2017 raus. Insofern, ja, sie waren etwas früher als erste Fahrzeug auch schon letztes Jahr. Daher würde ich auch sagen, dieser Punkt oder diese Runde geht an Volkswagen.
Puh, jetzt ist dieses Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt vorbei. Wir haben uns drei spannende Kategorien angeguckt. Und Timo, wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, was in diesen drei Runden passiert ist. Die erste Runde war Skalierbarkeit.
Also wie wir da beide ja irgendwie der Meinung sind, ich glaube, das ist ziemlich unentschieden, so wie unsere Meinung dazu. Also wir sind da, glaube ich, ziemlich einer Meinung, dass die Plattformen tatsächlich ziemlich konkurrenzfähig sind. Der für uns bisher größte Unterschied ist so ein bisschen das Thema mit dem Frunk, aber wie gesagt, da sind wir uns natürlich auch nicht sicher. Es könnte ja sein, dass das in späteren Volkswagen-Modellen mit der MEB-Plattform dann doch noch kommt.
Genau, also klares Unentschieden. Dann hatten wir die Runde 2 Technik. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich auch eindeutig sicher. Dieser Punkt geht an Hyundai, oder?
Oh ja, vor allem die Ladeleistung, also die DC-Ladeleistung. Zu der AC-Ladeleistung hat Hyundai ja bisher leider noch nichts gesagt, aber die DC-Ladeleistung ist ja wirklich der Wahnsinn. Für diesen Preis, das ist eigentlich schon fast der Grund für mich, alles andere zu ignorieren.
Okay, und dann haben wir ja noch die Runde 3. Da ging es um die Modellvielfalt und da sieht es wieder anders aus, denn den Punkt hat, glaube ich, Volkswagen verdient, oder?
Ja, sie sind einfach früher in den Markt eingestiegen. Also 2017 haben sie damit angefangen, Werbung dafür zu machen und 2020, also schon letztes Jahr, kam das erste Modell mit der MEB-Plattform auf den Markt und Hyundai startet erst in Anführungsstrichen dieses Jahr durch. Allerdings könnte ich mir halt vorstellen, dass das sich so in ein, zwei Jahren dann doch ziemlich angeglichen hat.
Ja, und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, würde ich sagen, dass dieser Kampf der Giganten, den wir eingangs erwähnt hatten, unentschieden ausgeht, oder?
Ja, in der ersten Runde war halt tatsächlich ein Unentschieden. In der zweiten Runde, ja gut, die ging eindeutig an Hyundai und die dritte Runde ging irgendwie eindeutig an Volkswagen. Also insofern stimme ich dir zu. Ich bin hier auch für ein Unentschieden.
Und das überrascht mich eigentlich am meisten, weil ich bin immer so, wenn man mal überlegt, woher kommt Hyundai, was haben sie noch vor 20 Jahren für Autos gebaut, was hat Volkswagen noch vor 20 Jahren gebaut, und heute reden wir drüber im Jahr 2021, dass Volkswagen und Hyundai hier wirklich vorpreschen auf dem Markt. Und ich denke von meiner Seite aus, dass sie den Markt der Elektromobilität jetzt mit diesen neuen Plattformen und dieser Modellvielfalt, die jetzt die nächsten Jahre auf den Markt kommt, doch einen sehr, sehr großen Marktanteil erobern können. Und ich bin sehr gespannt, und wir werden da sicherlich eine Podcast-Folge draus machen, wie der Stand zum Beispiel in 2 Jahren ist. Und das war es schon wieder für diese Folge. Und ich hätte eigentlich noch ein bisschen mehr drüber reden können, aber wir wollen es ja auch nicht zu lang werden lassen.
Ja, ach, wir haben ja noch viele Folgen Zeit. Aber wenn ihr auf jeden Fall Feedback habt oder auch Anfragen oder Wünsche zum Podcast, dann schickt uns sehr gerne eine E-Mail an redaktion@top-zone.de. Ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.